Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja zu einer Zeit für uns, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Eine spannende Frage, die sich hier aufdrängt bei diesem Kapitel. Die Frage, wie weit würden Sie gehen, um jemanden zu retten? Wie weit würden Sie gehen, wenn Sie jemand hören, der um Hilfe ruft, weil er in Wasser gefallen ist und nicht schwimmen kann? Wie weit würden Sie gehen? Wenn Sie mitkriegen, dass in einem brennenden Haus jemand hilflos ist und nicht rauskommt, was würden Sie tun? Und vor allem, für wen würden Sie es tun und für wen nicht? Eine spannende Aussage. Wie weit würden Sie gehen, um einen Feind zu retten? Nun finden wir genau das in diesem Bibelabschnitt. Gottes Liebe ist ja im Grunde Feindesliebe, weil Gottes Liebe uns erreicht und für uns handelt zu einem Zeitpunkt, wo wir noch gar nichts von Gott wussten oder wissen wollten. Zu einem Zeitpunkt, wo wir Gott gegenüber vielleicht nicht direkt feindselig waren, ihn vielleicht nicht geleugnet haben, aber gleichgültig waren. Es hat uns nicht interessiert, was Gott über unser Leben sagt. Das Wesen der Liebe Gottes ist, er macht den Anfang. Gott beweist seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wer würde das tun? Gottes Liebe, das Wesen seiner Liebe ist Feindesliebe. Gott macht sich verletzlich. Wer liebt, der macht sich verletzlich, denn Er weiß nicht, ob der andere auf seine Liebe antwortet und wie er darauf antwortet. Gottes Liebe zahlt einen hohen Preis. Nein, es ist keine Kleinigkeit, die Gott einsetzt. Er bringt sich nicht nur in Gefahr, nein, er wird Mensch und wird von seinen Geschöpfen zu Tode gequält und bezahlt damit den Lösegeldpreis. Einen hohen Preis. Mit dem einen Ziel, seine Feinde, uns, die wir nichts von ihm wissen wollten, zu gewinnen. Dass diese Liebe uns umstimmt, dass diese Liebe unser Herz erreicht, dass diese Liebe uns nicht mehr gleichgültig lässt. Das ist das erste große Thema, das uns in diesem Abschnitt begegnet. Ein weiteres hat damit zu tun, wie wir jetzt dahin kommen, dass diese Liebe uns gilt. Dass die nicht nur so als eine Tatsache in der Welt steht, sondern dass wir wissen können, dass das mir persönlich gilt. Das zweite Thema in diesem Abschnitt, der rettende Glaube. Glaube, das zweite Stichwort in diesem Kapitel. Was ist das? Nun, meist wird dieser Begriff Glaube sehr abgeschwächt verwendet. Glaube als etwas Vages, ein Nichtwissen, ein Ahnen, ein Vermuten. Ich glaube, es regnet heute nicht oder so. Aber das Wort, das hier steht, und auch das deutsche Wort, auf das das Wort Glaube zurückgeht, hat mit sehr viel mehr zu tun, mit Vertrauen, mit Treue, mit sich auf jemand verlassen, sich auf etwas gründen, jemanden folgen, Gefolgschaft versprechen. Glaube, ich möchte es so übersetzen, ein Entschluss. Glaube, ein Entschluss, Gottes Wort ernst zu nehmen. Das, was Gott verspricht, ernst zu nehmen. Wenn Gott sagt, nein, ihr habt zwar euer Leben verwirkt, aber ich habe alles getan, damit jeder, der sich darauf verlässt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jeder, der das in Anspruch nimmt, der ist Gottes Kind. Dann leuchtet das vielleicht zunächst nicht ein. Es klingt zu unglaublich. Und doch, Glauben heißt, Gott beim Wort nehmen. Zu sagen, wenn du das sagst, wenn du das mir persönlich zusagst, dass ich zu dir gehören darf, trotz all dem, was mein Leben ausgemacht hat, dann möchte ich das. Glaube, der feste Entschluss, Gott beim Wort zu nehmen. Vielleicht entgegen dem, was andere sagen. Wenn andere sagen, ach, was kannst du denn mit diesen alten Worten aus der Bibel, die seien doch heute nicht mehr zeitgemäß, dann zu sagen, doch, ich verlasse mich darauf. Vielleicht auch entgegen eigener Erfahrungen zu sagen, ja, ich habe das schon oft probiert, aber ich glaub's nicht. Ernst zu nehmen, was Gott sagt, rettender Glaube. Herr, wenn das stimmt, dass du alles gegeben hast, um mich zu retten, und dass du mir heute dieses Angebot machst, dass ich dein Kind sein darf, dann nehme ich das einfach beim Wort und sage, ja, das will ich. Glaube, Liebe, Antwort auf die Liebe Gottes, ernst nehmen, was er getan hat und was er mir zusagt. Ein dritter Begriff, der uns hier begegnet, ich nenne es aus der Hoffnung leben. Hoffnung ist auch solch ein häufig entwerteter Begriff. Hoffnung, darunter verstehen wir auch manchmal etwas ganz Vages, die letzte verzweifelte Hoffnung, der Strohhalm, an den sich jemand klammert, die Hoffnung, die manchen zum Narren macht, wie die Redensart sagt. Doch auch hier geht es um etwas ganz anderes. Hier geht es um eine Hoffnung, die begründet ist, Eine Hoffnung, die sich nicht auf vage Wunschträume gründet, sondern auf das, was Gott schon getan hat. Nicht nur, dass Jesus für uns sein Leben gelassen hat, sondern dass er auferstanden ist, den Tod besiegt hat. Das ist die Begründung unserer Hoffnung. Einige Zusagen finden sich auch hier mehrfach in diesem Abschnitt. Was ist der Inhalt der Hoffnung? Wir sind versöhnt worden. Versöhnt mit Gott. Die Feindschaft ist nicht nur so ein bisschen abgekühlt, Gras drüber gewachsen, sondern da hat eine Versöhnung stattgefunden. Was ist das für ein Erlebnis, sich zu versöhnen, wenn ein Streit zu Ende geht, wenn man Versagen ausspricht und einander Vergebung zuspricht? Und wir wissen, es steht dann nichts mehr zwischen uns. Gott sagt, ich versöhne mich mit dir. Und diese Versöhnung, die gilt nicht irgendwann mal als vages Versprechen. Diese Versöhnung gilt schon heute. Und Hoffnung, aus der Hoffnung leben, das hat damit zu tun, dass wir in unserem Leben schon das praktisch vorwegnehmen, was uns zugesagt ist. Hoffnung heißt heute schon in dem zu leben, wozu wir in Ewigkeit berufen sind. Weil wir wissen, dass eines Tages aller Welt klar sein wird, dass Jesus regiert, allein. Deswegen dürfen wir heute schon danach leben. Weil wir wissen, dass uns eines Tages keiner mehr nach unserem Versagen und unserer Schuld fragen wird, weil sie endgültig vergeben ist. Deswegen darf sie uns heute schon nicht mehr lähmen. Weil wir wissen, dass Jesus der Herr ist. Deswegen dürfen wir heute ihn regieren lassen über unser Leben. Hoffnung heißt, ich lebe heute schon das, worauf ich mein Vertrauen setze. Und noch einmal finden wir hier die Brücke zu dem ersten Begriff, die Liebe. Durch den Heiligen Geist, lesen wir hier, durch den Heiligen Geist ist uns die Liebe ins Herz gegossen. Ein sehr bildhaftes Wort, Liebe ins Herz gegossen. Man kann diesen Ausdruck in zweifacher Weise verstehen. Zum einen diese Gewissheit der Liebe Gottes. Tief im Herzen die persönliche Überzeugung zu haben, dass diese Liebe Gottes mir gilt. Und dass das nicht nur eine Einbildung ist, sondern dass ich das fest wissen darf. Aber es beinhaltet auch, wenn die Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen, es ist ein Versprechen. Es ist genug davon da zum Weitergeben. Bei der Veröffentlichung der Lottozahlen hören wir oft den Satz, jedes Mal eigentlich, diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Das hat seinen Grund. Die Nachrichtenredaktionen möchten ja nicht, dass irgendwer sich aufgrund eines Fehlers in Schulden stürzt, Riesenrechnungen auftut und dann stellt sich hinterher raus, oh, war ein Tippfehler. Wer haftet jetzt dafür? Deshalb ohne Gewähr. Die Angst, es könnte sich jemand so verschulden, dass er es nicht mehr zurückzahlen kann. Ich möchte es mal umkehren. Wenn die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen, dann können wir von diesem Reichtum großzügig ausgeben. Es fließt immer nach. Die Liebe Gottes, ja, aus diesem Konto der Liebe Gottes können wir großzügig ausgeben, weil uns schon so viel überwiesen wurde, weil so viel da ist, dürfen wir Liebe Gottes weitergeben. Diese Liebe, die von Gott ausgeht, diese Liebe, mit der Gott den Anfang gemacht hat, indem er sich selbst klein und schwach macht, sein Leben hergibt für uns, um uns zu gewinnen. Und diese Liebe, diese gilt nicht nur uns, sondern sie will uns anstecken, damit sie unser Leben prägt. Sein Ziel für uns, dass Gottes Liebe uns gewinnt, dass wir sie annehmen, dass sie uns erfüllt und dass sie überfließt von uns auf andere.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.